Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Zeiten, als die Meere weit und leer und frei waren, die sind vorbei. Mittlerweile wird dort nicht mehr nur gefischt und gefahren, es werden auch Windparks gebaut, Pipelines und Leitungen verlegt oder Sand und Kies abgesaugt. Und bei diesen Arbeiten am Meeresgrund, da passiert es immer wieder mal, dass Spuren aus der Vergangenheit ans Tageslicht kommen. Das können Flugzeugwracks aus den Weltkriegen sein, Schiffe aus dem Mittelalter oder sogar Überreste aus der Steinzeit. Meeresarchäologen und Archäologinnen, die stehen dann vor der Entscheidung, was machen wir jetzt damit? Und das ist keine leichte. Liegen lassen oder rausholen und konservieren. Dazu kommt, bei den vielen Baufunden im Meer, da kommen sie mit der Arbeit kaum hinterher. Thomas Schröder hat einen von ihnen besucht.
Das sind so die Plankenstücke hier.
Jens Auer holt vorsichtig eine Planke aus einer riesigen Wanne mit Wasser.
Das ist das ganze Schiff, was jetzt quasi in seine Einzelteile
ist. Das, was in einem ganzen Schiff über ist, genau. Also wirklich alle Hölzer, die dazugehören.
Und wann ist das?
1434.
Dem hübschen, dunkel gemaserten Holz sieht man das Alter von knapp 600 Jahren nicht an. Es hat die Jahrhunderte im Boden der Ostsee überdauert. Denn es lagerte dort luftdicht verpackt und vom Zerfall verschont. Bis vor kurzem zumindest, als der Meeresboden für eine Kabeltrasse aufgebaggert wurde.
In dem Fall war das so, dass ein Archäologe mit an Bord war, weil das ein Bereich war, wo wir gesagt haben, da kann immer Archäologie auftreten. Das heißt, der Archäologe hat dann gesagt, ja, Schiffshölzer, ne? Stopp, Baggerarbeiten, stopp.
Ein Worst Case für die Archäologen wie für die Bauherren, sagt Jens Auer. Er ist beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern für solche Funde in den Küstengewässern zuständig. Denn der Fund muss dann innerhalb kürzester Zeit geborgen werden, damit der teure Kabelleger möglichst schnell weiterarbeiten kann.
Das ist eigentlich was man wirklich vermeiden möchte. Weil normalerweise versuchen wir durch Voruntersuchungen klarzustellen, da ist nichts. Und wenn da was ist, es zu umgehen. Das ist also immer in situ zu belassen.
Da an dem Schiff kein Metall verarbeitet wurde und es komplett vom Sediment verdeckt war, gab es jedoch kaum eine Chance, das Schiff bei den Voruntersuchungen des Trassenbaus zu entdecken. Es wurde schließlich innerhalb von 10 Tagen geborgen.
Wir können mal rüber gucken in die Halle.
Die eigentliche Arbeit für die Archäologen aber beginnt erst jetzt in den Hallen des Landesamtes.
Paula ist jetzt gerade zum Beispiel dabei, so ein Holz zu erfassen mit einem Scanner. Das ist ein Strukturlichtscanner, ein 3D-Scanner. Und sie erstellt quasi ein 3D-Modell von dem Holz.
Damit lässt sich das Schiff später auch ganz einfach am Computer zusammenpuzzeln oder als 3D-Modell ausdrucken. Die echten Hölzer dagegen müssen aufwendig konserviert werden.
Also wir reden sicherlich über Millionenbeträge. Das Ganze muss ja über längere Zeit eingelegt werden in dieses Polyethylenglykol. Da wird die Konzentration immer erhöht. Dann muss man das Ganze auch hier wieder konstant kontrollieren, damit es nicht anfängt umzukippen. Eventuell Chemikalien zusetzen, die sozusagen dann den Prozess in Zaum halten und muss danach trocknen. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, aber das Beste ist Gefriertrocknen und das ist auch wieder ein teurer Prozess.
Dabei ist das angebaggerte Schiff kein Einzelfall. In den Hallen stehen viele weitere Wannen, in denen Funde aus der Ostsee lagern. Hölzer von slawischen Häusern, Brunnen oder eben Schiffsteile liegen darin. Das meiste davon wurde bei Bauarbeiten entdeckt. An Land ist es oft nicht anders.
Wenn man sich eine archäologische Karte von unserem Bundesland anschaut zum Beispiel, dann sieht man so ganz vereinzelt Punkte. Man kann aber schon anhand der archäologischen Funkpunkte erkennen, wo Autobahnen verlaufen und wo Gaspipelines auch an Land verlaufen. Aber wir finden die Sachen ja nur da, wo wir auch eben in den Boden eingreifen. Und das genauso ist es auf dem Wasser. Das Wasser sieht erstmal leer aus. Wenn man oben steht, dann denkt man, okay, da kann ja nicht viel sein, ne? Große, weite Ostsee. Und in dem Moment, wo man anfängt, genau zu gucken, findet man einen Punkt neben dem anderen Punkt neben dem anderen Punkt. Das ist im Endeffekt, jede Bautätigkeit führt eben auch zu der Entdeckung von mehr archäologischem Material, was da aber sowieso liegt.
Auch der Bau der Pipeline Nord Stream 2 hat einiges zutage befördert. Flugzeugteile aus dem Zweiten Weltkrieg oder Schiffswracks aus dem Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Spannende Funde also eigentlich. Aber sind solche Entdeckungen für Archäologen eigentlich ein Gewinn oder doch ein Ärgernis?
Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen von beiden. Es ist schwierig zu sagen. Auf eine Art ist es natürlich, wenn wir ausgraben müssen, zerstören wir. Auf eine andere haben wir auch einen Wissensgewinn. Den wir nicht hätten, würde man nicht ausgraben. Aber es ist wahrscheinlich mehr ein Ärgernis als ein Gewinn. Einfach weil auch sehr, sehr viel dranhängt. Aber das ist eine schwer diskutierte Frage.
Letztlich aber, meint Auer, lässt sich das, was beim Bau der Kabeltrasse passiert ist, in den meisten Fällen vermeiden, wenn Bauherren und Archäologen vorher gut zusammenarbeiten und Vorurteile abbauen.
Weil das klassische Bild des Archäologen ja manchmal so ist, dass man irgendwie mit dem Pinsel kommt, ne, und ewig lange braucht und alles ganz auffällt und so. Und wenn ich ungeheure teure Bauprojekte irgendwo durchführe und weiß, was so ein Schiff am Tag kostet und so, dann wäre ich auch nicht begeistert. Also, ne, das ist ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen.
Thomas Schröder hat berichtet. Und wer noch mehr über ganze versunkene Orte und Siedlungen erfahren möchte, der kann am Sonntag ab 16.30 Uhr bei Wissenschaft im Brennpunkt einschalten. Da geht es um Europas verlorene Welten, Expedition auf den Grund der Nordsee.